ARD.
Die USA haben den Iran angegriffen. Warum sie das tun und was das für den Krieg bedeutet.
Wieder Badetote am heißen Wochenende. Was müssen wir tun, damit weniger Menschen sterben?
Und fürs Glotzen den Führerschein verlieren. Warum der Feuerwehrverband härtere Strafen für Gaffer fordert.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Es ist Montag, der 23. Juni. Hier melden sich Sebastian Trepper und Philipp Lacomi für euch. Schön, dass ihr dabei seid und einen guten Morgen wünschen wir euch.
Guten Morgen.
Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success.
Das hat US-Präsident Donald Trump in der Nacht von Samstag auf Sonntag gesagt. Unsere Angriffe waren ein spektakulärer militärischer Erfolg. Die US-Armee hat nämlich Atomanlagen im Iran angegriffen und damit in den Luftkrieg zwischen Israel und dem Iran eingegriffen.
Wir wollen euch erzählen, was jetzt passiert ist und die wichtigsten Fragen beantworten. Gerade weil es da um Atomanlagen geht, kann einem ja irgendwie schon auch ein bisschen mulmig werden.
Ja, der Iran bereitet in diesen Atomanlagen Uran auf. Der Iran selbst sagt, nur für zivile Zwecke, also dass das Uran dann im Atomkraftwerk verwendet wird. Israel, die USA und viele weitere Länder gehen aber davon aus, dass da auch der Bau einer Atombombe vorbereitet wird.
Die US-Armee hat jetzt mit Flugzeugen angegriffen und spezielle Bomben eingesetzt. Bunkerbrechende Bomben heißen die. Die Bomben, die da abgeworfen wurden, sind extrem schwer und können laut US-Militär auch durch Fels oder Stahl bis zu 60 Meter durchdringen. In dem Fall war das auch nötig, denn die Atomanlagen des Irans sind natürlich besonders geschützt, zum Teil unterirdisch sehr, sehr tief in den Berg gebaut.
Ja, und diesen Angriff konnten auch nur die Amerikaner machen. Die israelische Armee hat einerseits diese Bomben nicht und andererseits auch nicht die passenden Flugzeuge, die diese sehr schweren Bomben überhaupt abwerfen können.
Wie viel bei diesen Angriffen jetzt kaputt gegangen ist, das wissen wir nicht wirklich. Es gibt aber Anzeichen dafür, dass durch die Bombenangriffe wirklich große Teile der Anlagen zerstört worden sind. Aber im Iran gibt es eben auch keine freie Presse. Deshalb ist es für uns relativ schwer, wirklich sauber herauszubekommen, was jetzt genau passiert ist.
Ja, so, das erstmal zu den Angriffen selbst. Aber da tun sich ja schon eine Menge Fragen auf. Wir versuchen zumindest auf die wichtigsten Antworten zu geben. Erstmal, ist da eigentlich Radioaktivität freigesetzt worden, als die Atomanlagen getroffen worden sind? Da haben wir aber eine Entwarnung.
Genau, die internationale Atomenergiebehörde sagt bisher, es gibt nach den Angriffen keine erhöhte Strahlenbelastung. Und die Behörde sagt auch, in den Anlagen ist jetzt gar nicht so viel Material, das für die Menschen und die Umwelt gefährlich ist. Wenn da also etwas verstrahlt wird, dann geht es wohl wirklich eher um die Anlagen und die Gebäude selbst.
Dann ist die Frage, warum greifen die USA überhaupt ein? Da ist das Ziel recht klar. Das Regime im Iran ist undemokratisch und will Israel vernichten. Israel, die USA und auch viele andere Länder finden, dass der Iran auf keinen Fall Atombomben bauen darf. Da haben wir auch letzte Woche im Podcast schon mal drüber gesprochen. Und Verhandlungen zu dem Thema haben in letzter Zeit also zumindest nichts Nennenswertes gebracht.
Mhm. Donald Trump hatte eigentlich noch Ende letzter Woche gesagt, dass er sich 14 Tage Zeit lassen will, um zu entscheiden, ob die USA in den Krieg eingreifen. Jetzt ging es dann doch sehr schnell. Rein militärisch ist der Schritt nachvollziehbar, gerade jetzt anzugreifen. Durch die israelischen Angriffe ist die iranische Abwehr sehr geschwächt und gerade bei Angriffen aus der Luft kann sich der Iran im Moment eben nicht wirklich gut verteidigen. Da ist die Hoffnung wahrscheinlich, das iranische Atomprogramm mit diesen speziellen Bomben so massiv zu beschädigen, dass es dann wirklich auch Jahre braucht, um diese Anlagen wieder aufzubauen.
In den USA ist der Angriff übrigens umstritten, dass die Demokraten, also seine politischen Gegner, Trump kritisieren, war absehbar und wird ihn wahrscheinlich auch nicht groß stören. Aber auch viele von Trumps Anhängern finden die Aktion eher schlecht, weil Trump hat eigentlich im Wahlkampf versprochen, dass die USA weniger Kriege führen werden unter ihm als Präsident. Deswegen kann es gut sein, dass Trump und seine Regierung gerne nur diesen einen Präzisionsschlag machen wollen, wie sie das selbst nennen.
Entscheidend wird jetzt, was der Iran macht. In der Region sind nämlich 40.000 US-Soldaten stationiert. Wenn der Iran Stützpunkte oder Schiffe angreift, könnte das auf jeden Fall für eine weitere Eskalation sorgen. Bis jetzt hat der Iran aber weiterhin nur Israel angegriffen, in Anführungsstrichen nur Israel. Da sind zuletzt wieder mehrere Raketen eingeschlagen und über 80 Menschen verletzt worden, sagt die israelische Regierung.
Unsere Tagesschau-Kollegin in der Region glaubt auch, dass es in der iranischen Bevölkerung eigentlich keine Unterstützung dafür gibt, US-Einrichtungen anzugreifen und dann Gegenschläge zu provozieren.
Die deutsche Regierung hat bisher übrigens relativ verhalten reagiert. Zusammen mit Frankreich und mit Großbritannien gab es gestern Abend ein Statement. Darin steht vor allem, die iranische Regierung soll bitte dringend verhandeln.
Wir haben ja Freitag hier im Podcast darüber gesprochen, wie sich Menschen mit engen Verbindungen nach Israel oder Iran im Moment hier in Deutschland fühlen. Das hat sich seit Sonntag natürlich auch nochmal verändert. Das hier ist Bonyad Bastanfar. Seine Familie kommt aus dem Iran.
Wir hier sind überfüllt mit Sorge. Ich habe eine Mutter und einen Vater, die den Iran-Irak-Krieg miterlebt haben, die diese Bomben live mitbekommen haben, und in denen kommen sehr große Traumata hoch.
Ja, da kommen also diese alten Erinnerungen und Ängste von dem Krieg damals hoch.
Linoy Lea Hassan guckt mit einer anderen Perspektive drauf. Sie hat Familienmitglieder in Israel, die jetzt oft in die Bunker müssen. Den US-Angriff sieht sie aber positiv, weil sie es für einen Schritt in die richtige Richtung hält.
Frieden, weil am Ende ist es das, was wir alle wollen. Also alle Zivilisten, alle Leute, die normal denken können, würde ich mal behaupten, wollen am Ende nur Frieden. Und wir sind auf einem ganz guten Weg, würde ich mal behaupten.
Wir möchten euch bei dem Thema noch was empfehlen. WDR-Reporterin Isabel Shayani hat ganz gute Drähte in den Iran. Und die erklärt im Podcast Nah dran, wie es den Menschen dort jetzt geht. Da geht es um Versuche zu flüchten, Hoffnungen auf einen Regimewechsel, aber auch die Angst vor dem Regime. Könnt ihr euch alles eben in der aktuellen Folge vom Nah dran Podcast anhören. Link ist in der Folgenbeschreibung.
Unsere Kurznachrichten.
Ab morgen treffen sich in Den Haag die NATO-Staaten, um über dringende weltpolitische Fragen zu beraten. Und sie sind sich anscheinend bei einem Thema schon weitgehend einig. Fast alle Staaten wollen ihre Verteidigungsausgaben erhöhen, und zwar auf 5% des jeweiligen Bruttoinlandsprodukts. Das soll bis spätestens 2035 passieren. Nur für Spanien könnte es da eine Ausnahme geben. Das berichten zumindest mehrere Nachrichtenagenturen. Aktuell sollen die Staaten 2% ihres Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben.
So erfolgreich wie Dirk Nowitzki war lange niemand, bis vor wenigen Minuten. Isaiah Hartenstein, also zumindest unserer Zeit, kurz vor 5. Isaiah Hartenstein hat als zweiter deutscher Basketballprofi die Meisterschaft in der nordamerikanischen Profiliga NBA gewonnen. 14 Jahre nach Nowitzki, ich habe gerade in der Vorbereitung doch nochmal das ein oder andere Mal auf den Ticker gelinst. Das Team von Hartenstein, die Oklahoma City Thunder, haben gerade eben das Entscheidungsspiel gegen die Indiana Pacers gewonnen.
Ja, wir sagen herzlichen Glückwunsch. Gestern Abend musste das Hurricane Festival in Schesel in Niedersachsen wegen eines heftigen Gewitters kurz vorm Ende evakuiert werden. Zehntausende Besucher sollten sich da in ihre Autos setzen und das Unwetter dort abwarten. Einer der Highlight-Acts, die US-Punkband Green Day, konnte dann zum Glück kurz vor Mitternacht aber doch noch auftreten. Wir haben ein heißes Wochenende hinter uns, teilweise mit Rekordtemperaturen. Viele haben sich im Wasser abgekühlt und es gab leider auch wieder Menschen, die ertrunken sind.
Ja, das ist keine Seltenheit. Die Zahl der Badetoten steigt seit Jahren an. Deswegen schauen wir drauf, wie kann man dagegen steuern und Menschenleben retten.
Der Anlass, warum wir über das Thema sprechen, ist traurig, denn am Wochenende waren auch Kinder betroffen. In einem Frankfurter Freibad ist ein 9-jähriges Mädchen gestorben, am Rathersee in NRW ein 3-jähriger Junge. Und in Brandenburg ist es zum Glück nochmal glimpflich ausgegangen. Da war ein Kind in zu tiefes Wasser geraten, wurde dann aber von einem Rettungsschwimmer gerettet.
Ich habe das gerade schon gesagt, die Zahl der Badetoten steigt. Im vergangenen Jahr sind 411 tödliche Unglücke in deutschen Gewässern passiert, also etwas mehr als eins pro Tag.
Die Hauptursachen sind keine oder schlechte Schwimmkenntnisse, Selbstüberschätzung und Alkoholkonsum. Und man muss auch sagen, ältere Menschen sind besonders gefährdet, weil es da ja häufig mit Herz und Kreislauf nicht mehr ganz so gut läuft.
Auf ein paar Dinge sollte man auf jeden Fall achten. Man sollte nur da schwimmen, wo es erlaubt ist, nicht in Flüssen wie dem Rhein hier in Köln. Da kann einen die Strömung schon im flachen Wasser mitreißen. Wichtig ist auch, erst abkühlen, dann ins Wasser und unbedingt auf Kinder achten. Klar, das sind eigentlich so Basics, aber man kann es einfach nicht häufig genug sagen.
Das stimmt. Es gibt eine gute Nachricht, es gibt nämlich mehr Rettungsschwimmer. Die helfen einem aber natürlich auch nur, wenn man an bewachten Badestellen ins Wasser geht.
Am besten zieht ihr übrigens knallige Badeklamotten an, also leuchtende Farben. Dann können die Rettungsschwimmer euch im Notfall nämlich besser sehen, vor allem in freien Gewässern. Da gibt es Experimente zu, besonders eignen sich wohl Pink oder Orange in Neontönen. Ich fürchte, da muss ich in Sachen Bademose noch mal ein bisschen nacharbeiten. Aber Neon-Badehosen, so 90er-Jahre mäßig, die müsste man doch im Moment finden können.
Ja, in dem Fall gilt, es muss dann wirken und nicht gut aussehen. Woran in vielen Orten gearbeitet wird, um das Baden sicherer zu machen, sind mehrsprachige Gefahrenschilder. Die gibt es zum Beispiel am Rhein. Die weisen dann mit Piktogrammen und kurzen Hinweisen auf Deutsch, Englisch, Türkisch, Arabisch und Ukrainisch unter anderem auf die gefährliche Strömung hin.
Und es gibt gerade in Schwimmbädern auch technische Unterstützung. Inzwischen kann nämlich künstliche Intelligenz Ertrinkende erkennen. Das gibt es unter anderem in einem Hallenbad in Kassel, wo 21 Kameras die Becken überwachen und dann wird das von der KI ausgewertet. Firas Rashid von den Stadtwerken in Kassel erklärt, wie das funktioniert.
Das System verfolgt dann die Bewegungsmuster des Schwimmenden. Der ist darauf trainiert, bestimmte Muster zu erkennen. Der kann dann in Echtzeit das Risikolevel genau messen, deres Risikolevel. Und wenn er eine kritische Notfall, eine kritische Situation erkennt, schickt er den sofort einen Alarm über die Smartwatch an das Aufsichtspersonal.
Ja, Zukunft ist jetzt. Die Bilder werden übrigens nicht gespeichert, die Daten sollen also sicher sein, heißt es zumindest. Und es gibt tatsächlich schon Fälle, in denen die KI in Deutschland Leben gerettet hat. In Münster wurde damit ein 4-jähriges Mädchen gerettet. Ohne KI wäre es eventuell anders gelaufen, sagt der Bademeister Linus Kock. Durch die KI hat er nämlich den Hinweis überhaupt erst bekommen.
Ich habe in die Richtung geguckt, die die KI wohl angewiesen hat. Und dort habe ich auch sofort gesehen, da trieb etwas unten am Boden. Ich war bei dem Kind genau in dem Augenblick, wo auch ein anderer Badegast bei dem Kind war. Wir haben gemeinsam das Kind rausgeholt. Wir haben gemeinsam mit Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen. Und nach knapp 20, 30 Sekunden hat das Kind wieder die Augen aufgemacht.
Ja, Glück gehabt. Und ein Glück war auch die KI da in dem Fall. Wir halten fest, es wird einiges getan, um in Schwimmbädern und an bewachten Badestellen alles etwas sicherer zu machen. Aber am Ende des Tages müssen wir vor allem selbst auf uns und andere Acht geben.
Kommt ein Führerscheinverbot für Gaffer? Das wird gerade diskutiert, denn es ist nach wie vor ein ziemlich großes Problem. Wenn es zu einem Unfall kommt, gibt es danach ganz häufig Schaulustige. Und das, obwohl wir eigentlich alle wissen, dass das echt nicht gut ist.
Also ich gucke auch wirklich nicht. Ich versuche mich auf den Verkehr zu konzentrieren, weil ich denke, ich möchte ein Vorbild sein, auch meinen Kindern gegenüber.
Und wenn ich das sehe, dass da irgendwelche da vorlatschen müssen und gaffen oder beim Vorbeifahren, kein Verständnis. Das ist Dummheit.
Ja, komplett richtig. Das waren zwei Stimmen aus Rostock. Und trotzdem, bei 3 von 4 Unfällen gucken Gaffer, fotografieren oder behindern sogar die Arbeit von Feuerwehr, Polizei und Sanitätern.
Das sind Zahlen vom Deutschen Feuerwehrverband und dessen oberster Chef fordert deshalb jetzt, Gaffer sollten den Führerschein verlieren. Dafür kriegt er auch Rückenwind aus der Politik und wir gucken jetzt erstmal drauf, wie die Lage jetzt aktuell in Deutschland aussieht.
Dafür ist wichtig zu sagen, Gaffer behindern nicht nur die Einsatzkräfte in ihrer Arbeit oder sorgen für Staus, sondern man muss sich auch immer wieder vor Augen führen, bei einem Unfall gibt es natürlich auch verunfallte Menschen und für die kann das ebenfalls sehr, sehr unschön sein.
Meistens ist es das Problem, dass wir, wenn wir vor Ort sind, beim Patienten, dass sich Trauben bilden, dass sie gucken, das schadet eher dem Patienten. Er fühlt sich beobachtet, in der Privatsphäre gestört. Und wenn es soweit ist, dass manche dann die Kamera schon fast vor uns halten, vor das Gesicht halten, benennen sie uns natürlich beim Arbeiten. Und das funktioniert halt einfach nicht.
Das war Tim Baran. Er ist bei den Johannitern in Wismar in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs. Und wir haben die Zahlen ja gerade gehört. In 3 von 4 Fällen soll es Gaffer geben. Da ist auch klar, dass die Einsatzkräfte da irgendwann keinen Bock mehr drauf haben. Zum Beispiel dieser Verkehrspolizist in der Nähe von Nürnberg, der einen tschechischen Gaffer aufgegriffen hat.
Come on, I'll show you something. Come on. You want to see the dead people? Where he is lying? You want to see him?
Yes.
No, you don't want to see him? Why do you make pictures? If you want, you can say hello to him. You want? Shame on you. That's not good what you are doing.
Ja, er fragt ihn, ob er mit zum Opfer kommen will, das tot ist, ob er mal Hallo sagen will zu der Leiche, will er natürlich nicht. Das Video ist schon ein paar Jahre alt und ging damals auch ziemlich rum in den sozialen Medien. Die Szene führt aber irgendwie auch heute noch total heftig vor Augen, finde ich, wie... Ja, krass, das eigentlich ist, was dann da passiert.
Ja, die Strafen für Gaffer sind in den letzten Jahren auch schon verschärft worden. Gaffen kann bis zu 1.000 Euro Bußgeld bedeuten. Wer Einsatzkräfte behindert, bekommt auch noch Punkte in Flensburg. Und wenn man filmt, einen Unfall, Verletzte oder Tote, dann kann man sogar bis zu 2 Jahre ins Gefängnis kommen.
So sieht's aktuell aus. Der Feuerwehrverband sagt aber, das schreckt nicht ab. Solche Strafen bis zu 2 Jahre Gefängnis oder bis zu 1.000 Euro, seien vielleicht auch ein bisschen zu abstrakt. Deshalb die Forderung, dass die Bestrafung konkreter wird und der Führerschein dann weg ist. Da gibt's auch Zustimmung dafür von SPD und Union. Also vielleicht gibt's da wirklich auch bald verschärfte Gesetze.
Ja, könnt ihr uns ja auch mal sagen, wie ihr das seht. Schreibt uns gerne mal oder schickt uns eine Sprachnachricht. Die Kontaktdaten sind ja in der Folgenbeschreibung, wie immer.
Ich fand einen Punkt in der Recherche wirklich übrigens noch sehr spannend. Gaffen ist erstmal natürlicher Reflex. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich erwische mich schon auch manchmal auf der Autobahn, wie meine Augen dann automatisch so zum Blaulicht wandern und zur Unfallstelle, wenn ich an einem Unfall vorbeifahre und irgendwie kriege ich ein schlechtes Gewissen, versuche mich dann zu konzentrieren, irgendwie gerade
ja,
zu fahren.
Ja, kenne ich auch. Also hingucken, merken, dass ich gucke und dann direkt wieder weggucken.
Ja, exakt so.
Dass wir erstmal gucken, ist psychologisch auch ganz normal. Wir wollen die Antwort auf brennende Fragen einfach wissen. In dem Fall, was ist da überhaupt passiert? Und wir sind grundsätzlich auch darauf programmiert, anderen helfen zu wollen. Wichtig ist halt bloß, wenn da schon Einsatzkräfte Hilfe leisten, muss man den Verstand anmachen, dem ersten Reflex widerstehen und sich eben auf die Straße konzentrieren, ja, und weiterfahren.
Wir sind nicht gefragt, Sebastian.
Ja.
Falls ihr uns gerade auf dem Weg zur Arbeit hört, gilt das natürlich auch für euch. Gern ohne Unfall am Straßenrand und immer schön konzentriert fahren. Kommt gut an, kommt vor allem gut durch den Tag. Morgen früh sind wir wieder für euch da. Wir freuen uns, wenn ihr auch mit am Start seid.
Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Mitteldeutschen Rundfunk.